Michaela hütet zu Hause eine besondere Mappe. Ein Ordner, in dem sie alles gesammelt hat. Zeitungsartikel, Berichte, Nachrichten über ihre vermisste Freundin Annette Lindemann. Jede Spur, jede Hoffnung, jede Enttäuschung.
Aber ich habe tatsächlich nie wieder reingeguckt. Ich habe immer schön alles gesammelt, immer reingepackt und habe gedacht, naja, weiß ich nicht, warum.
Wir waren ja gefühlt ein halbes Jahr im realen Tatort, also in einem Jahr. Das war ja wirklich, es gab keinen Tag, wo wir nicht über dieses Thema gesprochen haben.
Ja, und aber auch nicht wieder irgendwas Neues hochkam.
Was Neues hochkam und auch keinen Tag, wo wir gesagt haben, das ist alles so skurril, wir gehen da ganz normal mit um. Keiner kann irgendwie trauern, weil ja man gar nicht so richtig weiß. Ein Restfunken oder Unsicherheit ist ja immer geblieben.
15 Jahre hoffen, aber nie wissen. 15 Jahre leben mit der Frage, wo ist meine Freundin? Wird es jemals Antworten geben? Wie kann man leben mit der Ungewissheit? Gelsenkirchen im Frühsommer 2010. Eine Frau verschwindet. Kein Abschied, keine Antworten. Was geschah mit Annette Lindemann? Ein True Crime Podcast über einen ungeklärten Vermisstenfall. Hallo zusammen, mein Name ist Lea Tokarski. Ich bin eure Hostin. Ich darf euch auch im Namen meiner WAZ-Kolleginnen Annika und Anja begrüßen. Zum letzten Mal vorerst. In diesem Podcast sind wir zurückgegangen in das Frühjahr 2010. Damals verschwand Annette Lindemann aus Gelsenkirchen. Ihr habt von Annette gehört, wie sie geschätzt und vermisst wird, als vierfache Mutter und als Freundin. Ihr habt verfolgen können, wie das Bild einer vermeintlich heilen Familie Risse bekam, wie Annettes Ehemann Dirk Lindemann zum Tatverdächtigen wurde. Wir haben euch erzählt von den Ermittlungen der Polizei, die ein ausgebranntes Auto fand, neu gekaufte Matratzen, Blutspuren im Schlafzimmer. Ihr habt Annettes Freundinnen kennengelernt und das zweite Gesicht ihres Ehemanns Dirk, der sogar in Feuer gelegt hat, um sein Doppelleben zu verheimlichen. Wir haben euch mitgenommen zu Kripo-Leuten, die nicht aufgegeben haben, nach der Leiche von Annette zu suchen. Die für eine Täterschaft von Dirk Lindemann aber nie genug Beweise fanden. Es blieb 15 Jahre lang bei einem Verdacht. Zweimal wurden die Ermittlungen gegen ihn eingestellt. Zuletzt aber ist die Akte im Rahmen der Cold Case-Ermittlungen wieder geöffnet worden. Mit dieser Folge kommen wir im Hier und Jetzt an. Wir haben immer noch viele Fragen. Was aber machen 15 Jahre Warten erst mit den Menschen, die Annette liebten? Und wird es doch noch zu einem Prozess kommen?
Akt 1. Was bleibt?
Wir sind noch einmal bei Annettes Freundinnen, Kerstin, Ariana und Michaela, die sich in all den Jahren immer noch zum gemeinsamen Frühstücken treffen, wie früher. Nur ein Platz, der von Annette, bleibt leer. Es sind kleine Dinge, die 15 Jahre nach Annettes Verschwinden an sie erinnern. Michaela hat diese Sammelmappe, von der ihr gerade gehört habt. Auch ein paar Fotos. Am Abend, bevor sie meine WAZ-Kolleginnen Annika und Anja zum Gespräch trifft, hat sie noch einmal ihre alte Festplatte durchsucht und Fotos gefunden aus einer Zeit, in der man noch nicht jedes Bild mit der Handykamera gemacht hat. Gruppenfotos aus dem Kindergarten ihrer Söhne, aus der Turnhalle. Auf einigen ist im Hintergrund Annette zu erkennen. Auch Kerstin hat noch ein altes Bild.
Klebt bei mir seit Jahren an der Tür.
Kerstin holt das Foto aus ihrer Küche. Sie zeigt auf Annettes Söhne, beide strohblond.
Ach süß. Mit Schalke-Trikot auch.
Das sind die beiden. Ja, das ist von Ariana der Sohn, das ist mein Sohn, das ist noch von einer anderen Freundin.
Den Freundinnen bleiben Fotos und Zeitungsartikel.
Immer wenn irgendwo der Name fällt und irgendwer hört das, dann kontaktieren wir uns sofort. Ne? Als das in Essen in der Zeitung stand, dann hast du das über deine Schwester mitgekriegt. Wurde sofort geschrieben. Also das ist eigentlich etwas, was, da denkt man vielleicht nicht ständig dran, aber ich glaube, jedem von uns geht es rauf und runter und es wird einem schlecht, wenn man dran denkt.
Das ist immer alles sofort wieder präsent. Also man vergisst es natürlich mit der Zeit, wenn man nicht Neuerungen hört. Wir sprechen, wenn wir uns treffen, tatsächlich immer wieder nochmal häufig drüber, nicht jedes Mal. aber immer wieder mal. Aber wenn dann so, wie gesagt, meine Schwester dann so einen Zeitungsartikel abfotografiert und mir per WhatsApp irgendwie geschickt hat, dann merke ich auch sofort, dir wird sofort warm, heiß, kalt gleichzeitig und du hast so das Gefühl, dieses Überrollen ist sofort wieder da, wie es damals gewesen ist, obwohl es jetzt eben schon 15 Jahre her ist. Man fragt sich natürlich schon, so was aus den Kindern geworden ist, also denke ich schon häufig dran. Ne? Ich weiß auch, wie gesagt, den immer im Kalender stehen, wann der Geburtstag hat. Das sind schon so Dinge, die man nicht wirklich vergisst.
Und das Wetter, haben Sie gesagt, haben Sie auch.
Auch, genau, die Stille. Ja, die,
ich habe die noch in Ihren Runden?
Ja, auf jeden Fall.
Auch sie noch fehlt in Ihren Runden.
Ja, absolut. Ja, klar. Doch.
Den Frühstückstreff gibt es noch heute. Wäre Annette noch da, hätten die Freundinnen die Reisen wirklich erlebt, für die sie gespart haben. Für die sie gesammelt haben in der Kasse, die Annette verwaltet hat. Sie wären gemeinsam ins Wellnesshotel gefahren. Was passiert ist, hat aber alles verändert. Auch die Frauen selbst.
Welche Veränderung hat das hervorgerufen, dass sie das alles so miterlebt haben?
Das ist schon deutlich irgendwie. Also, dass man eben ja nicht mehr so viel Vertrauen schenkt oder nicht mehr alles so glaubt, wie es vielleicht, sag ich mal, so rüberkommt. Das ist so mit das Wichtigste, was ich mitgenommen habe. Ich immer sage, kann es allen nur vor den Kopf gucken und mich nirgendwo mehr wundert, wenn irgendwo mal was passiert. Also man ist nicht mehr so schnell überrascht, weil das, was da passiert ist in dem, ja, anderthalb, das kann sich kein Mensch vorstellen. Irgendwie war es das emotional. Und ich merke es eben, man hat das schon ein bisschen weg in so eine Schublade gepackt. Und wenn wir jetzt natürlich wieder drüber sprechen, das kommt schon wieder hoch. Und ich fand schon, das war immer, boah, den Tag wieder was Neues. Das hatte ich schon emotional ganz schön überrollt, weil man sich das tatsächlich nicht vorstellen konnte.
Der 28. Mai 2010. An dem Tag frühstücken die Freundinnen zum letzten Mal zusammen mit Annette. Sie treffen sich bei Kerstin. Die Erinnerung daran hat sich eingeprägt, sagt Ariana.
Ja, für mich ist es auch so ein Datum, so ein bisschen auch hier wie die 9/11, diese Terroranschläge. Das ist so ein Erlebnis, was vergisst man nie. Also ich weiß genau, wann das war, wann wir uns da zum Frühstück getroffen haben. Also das ist schon sehr präsent. Früher hätte ich gesagt, wir hätte es wahrscheinlich immer erkannt, das würde man merken und würde meine Hand dafür uns vorlegen, dass der und der niemals, weiß ich nicht, fremd geht oder wie auch immer. Danach habe ich das nie wieder gesagt. Also ich weiß schon, denke, dass man, ja, wie schon, man allen auch nur vor den Kopf gucken kann und die können noch alles so tun, dass alles so super, super toll ist.
Was den Freundinnen bleibt, ist die Erkenntnis, dass man von außen immer nur die Fassade eines Menschen sieht. Sie haben schmerzhaft gelernt, skeptisch zu sein, nicht mehr dem äußeren Eindruck zu vertrauen. Denn Dirk Lindemann, den die Frauen als Vorzeige-Ehemann erlebt haben, hat ein Doppelleben geführt. Und Kerstin trägt bis heute noch etwas anderes mit sich. Schuldgefühle.
Ich habe heute noch ein schlechtes Gewissen. Ich denke immer, was wird Annette denken, dass wir oder ich mich als Freundin nicht mehr um die Kinder gekümmert habe. Aber das war ja auch ein totaler Zwiespalt. Ne? Also man kann ja nicht, die Wahrheit, die Kinder kannten, war die Wahrheit ihres Vaters. Und das ist ja schon schlimm genug. Die Mutter ist weg, der Vater wird verdächtigt. Was will man denen dann erzählen? Also in so einen Zwiespalt wollte ich die gar nicht bringen.
Was aber ist die Wahrheit für die Kinder von Annette Lindemann, von der Kerstin spricht? Mit welcher Geschichte leben sie? In den ersten Wochen und Monaten nach Annettes Verschwinden haben die Freundinnen noch Kontakt zu den Kindern der Lindemanns. Die Jungs im Alter zwischen 5 und 12 Jahren treffen sich zum Spielen mit ihren eigenen Söhnen. Doch als der Verdacht öffentlich wird, dass Dirk Lindemann etwas mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun haben könnte, brechen die Frauen den Kontakt nach und nach ab. Doch vergessen können sie die Kinder ihrer Freundin nicht.
Akt 2. Was noch kommen könnte.
Die neuen Ermittlungen von Rentnerkopf Detlef Büttner sind abgeschlossen. Ein paar Ansatzpunkte bleiben danach noch offen. Das macht immer noch Hoffnung, sagt uns Hendrik Heyer, Sprecher der Polizei Essen.
Es ist nie ausgeschlossen, dass sich noch Hinweise ergeben. Es ist nie ausgeschlossen, dass Auch wenn die Chancen natürlich geringer werden, dass sich Leute offenbaren, dass Leute mit irgendeiner Schuld nicht leben können, Mitwisser, die vielleicht auch nicht ausgeschlossen sind, die unwahrscheinlich sind, aber nicht ausgeschlossen sind, sich offenbaren, dass man Annette Lindemann noch findet. Man findet Gegenstände von vor mehreren tausend Jahren immer mal wieder, wenn man irgendwelche Gebäude baut, in irgendwelchen Fundamenten, in irgendwelchen Sachen werden Überreste von Menschen gefunden, die viel, viel älter sind als Annette Lindemann.
Heyer spricht von Mitwissern. Rentner Kopp-Büttner allerdings ist in diesem Fall skeptisch.
Ich glaube, dass der Täter sich nicht offenbart hat gegenüber irgendjemandem. Ich glaube, dass ein Impuls über die Öffentlichkeitsfahndung oder Aktenzeichen oder auch in Bezug auf die Situation der Kinder von Annette Lindemann jemanden dazu gebracht hätte, irgendwann mal was zu sagen. Zumal 15 Jahre ja auch ein Zeitraum sind, in der sich Beziehungen so verändern. Und wo man dann vielleicht zu dem Schluss kommt, ja, damals habe ich zu dem gehalten, jetzt habe ich aber keinen Kontakt mehr zu dem und jetzt ist mir das auch egal. Und irgendwann muss auch mal Gerechtigkeit daherkommen. Ich glaube, niemand anders weiß als der Täter, wo Annette Lindemann ist.
Der mutmaßliche Täter, sagt Detlef Büttner, müsse jeden Tag damit leben, einen Menschen getötet zu haben. Eine Last für ein ganzes Leben. Hans-Peter Elke, der damalige Sprecher der Polizei Essen, hofft deshalb, dass aus dieser Richtung noch etwas kommen könnte.
Auch ein noch so emotionslos denkender Mensch, der für das Verschwinden von Annette Lindemann möglicherweise verantwortlich ist, wird sich mit diesem Gedanken sicherlich jeden Tag noch auseinandersetzen, auch wenn die Öffentlichkeit, das unmittelbare Umfeld das möglicherweise gar nicht wahrnimmt. Und ich kann mir vorstellen, dass der Druck irgendwann so groß wird, dass man sich irgendjemand anvertrauen muss oder dass man einfach sagt, jetzt ist mir auch alles egal, ich sage jetzt das, was vor 15 Jahren oder vor 16 Jahren, wann auch immer passiert ist. Das glaube ich schon, weil diesen Druck muss man erstmal aushalten und insbesondere dann, wenn man vielleicht auch noch familiär irgendwie eingebunden ist, kann man das eigentlich nicht für sein ganzes Leben unter Versteck halten oder unterdrücken.
Elke spricht hier über den inneren Druck eines Menschen, der einen möglichen Täter irgendwann dazu bewegen könnte, doch noch etwas zu erzählen, einfach weil er die Last nicht mehr allein tragen kann. Im Fall von Annette Lindemann, glaubt Elke, müsse aber noch etwas anderes dazu kommen. Druck von außen.
Also ich kann mir das nur vorstellen, wenn von Seiten nahestehender Personen in gewisser Weise das Recht zur Wahrheit eingefordert wird. Ich glaube, erst dann besteht die Möglichkeit für die Familie und vielleicht auch für die Öffentlichkeit und die Polizei, diesen Fall zum Abschluss zu bringen. Aber dieser Punkt wird sicherlich irgendwann kommen, auch wenn die Angehörigen jetzt viele Jahre in dieser Ungewissheit gelebt haben, vielleicht auch für sich selbst schon eine schlüssige Erklärung entdeckt haben oder auch für sich nur abgeschlossen haben, sind da doch tief im Inneren sicherlich noch ganz, ganz viele Fragen offen, die bestimmt noch geklärt werden sollen und wo diese Nachfragen bestimmt auch noch passieren.
Ist das der Ihnen eigene Optimismus oder ist das Erfahrung?
Ich glaube, da spielt beides rein. Ich weiß, dass Menschen, wenn sie solche Geheimnisse haben, solche belastenden Momente, dass das irgendwann rauskommt.
Aber einige Menschen, die der Familie Lindemann nahestanden, leben heute nicht mehr. Die Eltern und der Bruder von Annette sind inzwischen gestorben. Auch der Vater von Dirk ist tot. Weitere Verwandte, die sich uns gegenüber vielleicht hätten äußern wollen, haben wir nicht gefunden. Was Vater Lindemann seinen Kindern über das Verschwinden ihrer Mama erzählt hat, wissen wir nicht. Was und wie innerhalb der Familie darüber gesprochen wurde, ist nicht nur für uns ein blinder Fleck dieser Geschichte geblieben. Sind die Söhne aufgewachsen mit dem Gedanken, dass ihre Mutter sie verlassen hat? Für diesen Podcast haben wir die Kinder natürlich versucht zu kontaktieren. Uns war es wichtig, dass diejenigen, die vom Verschwinden von Annette Lindemann betroffen sind, diejenigen, die Annette lieben und vermissen, nicht per Zufall von unserer Recherche erfahren. Und wir hätten sehr gerne mit den Söhnen gesprochen, ihnen alle unsere Fragen gestellt, wenn sie dazu bereit gewesen wären. Der Rechtsanwalt, der sie vertritt, hat unsere Anfrage allerdings unbeantwortet gelassen. Seit 2010 sind die Kinder der Lindemanns noch klein. Der älteste Sohn, der nicht lange nach dem Verschwinden seiner Mutter an einer Krankheit starb, ist damals 12 Jahre alt, der jüngste 5. Sie leben bei ihrem Vater. Gerichte entscheiden während der damaligen Ermittlungen, dass die Polizei die Kinder nicht befragen darf. Eine Aussage, so die Begründung, stehe dem Kindeswohl entgegen. Heute sind die drei jüngsten Söhne längst volljährig. Die Polizei hat deshalb erneut versucht, sie als Zeugen zu gewinnen. Die Frage steht im Raum, haben Sie damals, 2010, als Ihre Mutter verschwand, irgendetwas mitbekommen? Etwas gehört? Eine Aussage könnte den Ermittlern entscheidend weiterhelfen. Ein Geständnis eines möglichen Täters. Aussagen der Kinder Lindemanns. Und es gibt auch noch eine weitere Sache, die im Laufe der langjährigen Ermittlungen offen geblieben sind. Es geht um den Mercedes Viano, Annettes schwarzen Van, wie der damalige Polizeisprecher Hans-Peter Elke erklärt. Das Auto, das erst Wochen nach ihrem Verschwinden ausgebrannt und ohne Kennzeichen gefunden wurde.
Ich hoffe eigentlich auf so einen Impuls zum Beispiel zu dem Fahrzeug. Der Wagen, der war 6 Wochen weg. Man musste sich Gedanken machen, wo kann ich 6 Wochen ein Fahrzeug verstecken? In einer Garage, in einer Lagerhalle. Möglicherweise schon vor dem eigentlichen Verschwinden von Annette Lindemann, möglicherweise schon angemietet oder zur Verfügung stehend. Und da in dem unmittelbaren Umfeld der beteiligten Familie solche Räume, solche Garagen, solche Hallen nicht ermittelt wurden, muss er also irgendwo eine Anlaufadresse gehabt haben, der mögliche Verdächtige, wo er den Wagen gelassen hat. Und derjenige, der vielleicht auch heute noch nicht weiß, ich habe doch eigentlich da so eine Halle zur Verfügung gestellt für ein Wohnmobil oder wofür auch immer oder für einen Trecker. Ich wusste gar nicht, dass da dieser schwarze Wagen gestanden hat. Auch das wäre noch eine Möglichkeit, um, ja, ich sag mal, noch ein weiteres wichtiges Indiz nochmal ausleuchten zu können.
Es bleiben 3 letzte Anhaltspunkte. Sie könnten noch Bewegung in den Fall bringen. Hat Dirk Lindemann selbst den Wagen versteckt? Könnten die Aussagen seiner Kinder zur Aufklärung beitragen? Diese und viele weitere Fragen haben wir auch an Dirk Lindemann selbst gerichtet. Wir haben keine Antwort von ihm bekommen, auch nicht von seinem Anwalt. Lindemann arbeitet heute nicht mehr als Polizist. 2012 verlor er seinen Beamtenstatus. Da Dirk Lindemann vor seiner Polizeilaufbahn eine Ausbildung in einem anderen Beruf absolvierte, könnte er heute in diesem Bereich tätig sein. Rentnerkorb Detlef Büttner hat seinen Schreibtisch mittlerweile geräumt. Seine Ermittlungen sind beendet. Er ist nun endgültig in Pension. Die Akte, 4.400 Seiten plus Büttners Ergebnisse, wurde weitergegeben.
Also die Akte liegt ja jetzt bei der Staatsanwaltschaft zur Entscheidung, was mit dem Fall jetzt weiter passiert. Und da müssen wir einfach abwarten. Es gibt jetzt für mich keine konkreten Möglichkeiten mehr, eine organisierte, vernünftige Suche nach Annette Lindemann zu machen. Es gibt immer mal wieder ein Wunder, da will ich jetzt nicht dran glauben. Aber ja, man muss halt auf den Zufall hoffen und gucken, was die Staatsanwaltschaft jetzt rausmacht.
Erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes, wegen Totschlags? Mord verjährt nicht. Der Vorwurf Totschlag würde in 5 Jahren verjähren. Wie entscheidet die Staatsanwaltschaft in Essen? Gibt sie noch einmal Nachermittlungen in Auftrag oder geht der Fall einmal mehr ins Archiv zurück? Ungeklärt. Die Statistik sagt, sogenannte Straftaten gegen das Leben werden fast immer aufgeklärt. Die Aufklärungsquote liegt 2024 bei 89%. Bei Mordfällen, die bestimmte Merkmale aufweisen müssen, wie Habgier oder Heimtücke, lag die Aufklärungsquote zuletzt sogar noch höher, bei fast 93%. Doch der Fall Annette Lindemann ist anders. Er ist ein Cold Case, ein Kriminalfall, der schon viele Jahre zurückliegt, der schon mehrfach als ausermittelt galt. Abgeschlossen, ohne Erfolg. Und bei Cold Cases ist es mit der Aufklärungsquote nochmal anders, hat uns der Kriminologe Professor Thomas Feltes erklärt. Hier gibt es keine Zahlen. Weder wird erhoben, wie viele Cold Cases nach vielen Jahren geklärt werden können, noch gibt es feste Kriterien, welche Fälle neu untersucht werden. Aber es gibt sie. Die Fälle, die nach 30, 40 Jahren geklärt werden. Der Mord an einem Mülheimer Friseur, an einer Dortmunder Schaufensterdekorateurin, an einem Rentner in Bergkamen. Was also entscheidet jetzt die Staatsanwaltschaft? Meine WAZ-Kollegin Annika Fischer hat bei der Behörde in Essen angerufen. Doch von Oberstaatsanwältin Yvonne Rothe haben wir nur eine Aussage bekommen, die wir hier zitieren dürfen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir zu laufenden Ermittlungen derzeit keine Auskunft geben können.
Abgeschlossen sind die Ermittlungen also noch nicht. Wie geht die Sache aus? Was geschah mit Annette Lindemann? Es bleibt offen.
Akt 3. Was fehlt?
Annette Lindemann wird seit 15 Jahren vermisst. Seit 15 Jahren fehlt sie ihren Freundinnen Ariana, Kerstin, Michaela und Susanne.
Sie fehlt mir immer noch als Freundin. Ich weiß noch, wir sind zum Beispiel regelmäßig in ein Wellnesshotel gefahren. Das war so einer unserer Lieblingsorte. Und da war ich jetzt letzten Monat mit meinem Mann und habe gesehen, wie sich das so alles verändert hat, wie sich das so der Zeit angepasst hat und was da alles zukam und wie schön die das gemacht haben. Und dann steht man da und denkt sich, ich würde das jetzt gerne erzählen. Es sind so viele Momente. Wir waren auch gerne auf Konzerten. Und wenn ich dann irgendwo mal bin und mich das berührt und ich das wirklich richtig schön finde, dann denke ich an Annette und mein, das verpasst die alles jetzt. Das, wir waren da immer zu zweit. Das fehlt bis heute eigentlich.
Es fehlen die gemeinsamen Momente. In Susannes eigenem Fall, der versuchten Brandstiftung in ihrem Treppenhaus, kam es zu einem Gerichtsprozess. Ein Täter wurde identifiziert, es gab ein rechtskräftiges Urteil. Das alles fehlt bei ihrer Freundin Annette. Susanne hat sich auch für Annette einen Prozess gewünscht. Darauf gehofft, dass Annettes Verschwinden geklärt wird. Um nicht den Glauben an die Menschheit zu verlieren, sagt sie.
Dass es ein Ende gibt und dass man auch weiß, wo sie ist und dass man erfährt, was ihr widerfahren ist und dass sie auch ihre Ruhe findet und dass wir alle, also ich und die Angehörigen und die Verwandten und die anderen Freundinnen, dass wir auch einen Ort haben, an dem wir uns halten können, wo wir zu ihr gehen können und uns von ihr verabschieden können. Das ist ihr alles genommen worden. Das ist ja nicht da. Man hat sie nicht verdient.
Einen festen Tag im Jahr, an dem Susanne an Annette denkt, gibt es nicht.
Es gibt nur Momente, in denen ich mich da so doch wieder nahe fühle und das Gefühl habe, ich erzähle das jetzt einfach, was ich da so sehe. Und wenn du jetzt hier wärst, das wird dir gefallen, so nach dem Motto. Also solche Situationen gibt es auch heute noch.
Sie sind zwar weniger geworden, sagt Susanne, aber sie tun immer noch weh.
Wenn es da Momente gegeben hat, wo ich gedacht hätte, oh, die müsste jetzt hier sein, dann sind auch Tränen geflossen. Dann konnte man diese schönen Momente gar nicht aufnehmen, weil einem dann wieder einfiel, dass sie ja nicht da ist und man nichts ändern kann.
Und so habe ich das noch nie bedacht, dass ihr das auch alles genommen worden ist, ein Ort zum Abschied nehmen, Ort, zu dem sie gehen können, um zu trauern. Klar, es kommt keiner, weil niemand weiß, wo sie ist. Das würde es nicht weniger traurig machen, aber das ist ja auch das, was
man könnte dann
Menschen sagen. Man braucht einen Ort zum Trauern, man braucht diese Gewissheit.
Ja. Und das hätte auch was mit Endgültigkeit zu tun. Ne? Das ist ja so oft bei Menschen, die nicht mehr da sind, dass immer noch dieses Ungewiss, auch wenn man eigentlich sich selbst schon längst ausgemalt hat, was denn wohl so gewesen ist, ist ja immer noch die Ungewissheit da, dass es ja auch eine andere Möglichkeit gibt. Also kann man auch nicht abschließen. Und eigentlich, um solche Situationen verarbeiten zu können, wäre ein Abschluss gar nicht so schlecht. Das wird ganz gut tun.
Den Freundinnen von Annette Lindemann fehlt ein Abschluss. Sie können keinen Gedenkstein aufstellen, an keinem Grab trauern, bei niemandem Blumen niederlegen. Was geschah mit Annette Lindemann? Auf eine Antwort müssen wir weiter warten. Was geschah mit Annette Lindemann ist ein Podcast der WAZ und 4 NRW-Lokalradios. Radio Emscher-Lippe, Radio KW, Radio Mülheim und Radio Oberhausen. Recherche und Skript Annika Fischer, Anja Wölker und ich, Lea Tokarski. Redaktionelle Unterstützung Oliver Hollenstein. Sounddesign Joscha Grunewald. Grafik Lena Lengner. Mitgewirkt Sabrina Gärtner, Michael Rose, Sina Tamm, Celia Feigl, Frank Preuß, Oliver Wichmann, Kevin Mostatz, Annika Bönig, Thomas Bertram, Lukas Mansch, Sarah Bokowski, Theresa Plötz, Jacqueline Wagner. Besonderer Dank an Olaf Sandhöfer-Daniel und Michael Krechting.